Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Anja Reinhardt. Wir sprechen heute über den 69. Deutschen Filmpreis, der gestern in Berlin vergeben wurde. Wir sprechen außerdem über das Reformprojekt Das Rote Wien, das schon vor 100 Jahren das Wohnen reformieren wollte. Und außerdem geht es hier in Kultur heute um den Verlust von Vielfalt in der Kultur. Aber zuerst zu einer Ausstellung, die es in Berlin geben wird. Es gibt Objekte, die sich in der digitalen Welt sprichwörtlich auflösen, die CD zum Beispiel oder die DVD. Kulturgüter kommen immer häufiger aus der digitalen Wolke. Auch das Buch verschwindet mit E-Readern und Tablets als materielles Gut. 2018 wurden 32,8 Millionen E-Books verkauft, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels im Februar meldete. Es mutet deswegen fast schon ein bisschen nostalgisch an, wenn ab morgen in der Berliner Akademie der Künste eine Ausstellung zu sehen sein wird, die erlesene Bibliotheken vorstellt. Erlesen deswegen, weil es um Bestände aus 300 persönlichen Bibliotheken geht, zum Beispiel von Christa Wolf, Georges Gross oder Heinrich Mann. Heute Nachmittag konnte ich mit der Kuratorin der Ausstellung, Susanne Thier, sprechen und meine erste Frage an sie war, wie haben Sie aus diesen 300 Bibliotheken denn ausgewählt?
Ja, das war in der Tat eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Wir hatten auch zuerst versucht, vielleicht einzelne Bibliotheken vorzustellen, einzelne von diesen Künstlerbibliotheken, die ja so spannend sind. Aber die sind umgekehrt jede einzelne so komplex und so vielseitig, da steckt so viel drin, dass das eigentlich auch schwierig war, sodass wir uns dann doch konzentriert haben auf Themen, wo wir dachten, das ist was besonders Charakteristisches für diese Künstlerbibliotheken und was da so interessant dran ist.
Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Ein Thema ist die Bibliothek als Werkstatt. Die Künstler haben ihre Bibliotheken durchaus als Arbeitswerkstatt verstanden, haben das als wichtige Arbeitsumgebung gesehen, als Inspirationsquelle. Und das zeigt sich eben auch ganz unmittelbar dann in den Büchern, die wir dort haben, aus ihren privaten Bibliotheken. Insofern als zum Beispiel mal Anstreichungen drin sind. Ne, da wird dann angestrichen, unterstrichen, ein Knick in die Seite gemacht. Und da kann man dann sehen und auf einmal miterleben, was ihn besonders interessiert hat und was da ganz spannend ist.
Gibt es da ein Objekt, das Sie da auch besonders interessiert hat, also wo Sie sagen würden, das ist wirklich auch was ganz Besonderes und man lernt auch was über oder man erfährt was über den Künstler?
Auf jeden Fall, also das sieht man ganz besonders stark auch bei Heinrich Mann. Da hat er zum Beispiel auch in seinem eigenen Werk unglaublich dran herumgearbeitet. Also da hat er richtig gehend in seinen eigenen Arbeitsexemplaren, seine eigenen Werke, die da gedruckt waren, hat er weitergearbeitet. Er hat dann dort Streichungen vorgenommen, Anmerkungen reingeschrieben, umgearbeitet, ganze Seiten hineinmontiert. Und da gibt es zum Beispiel das Drama Die Schauspielerin. Und da hat er in seinem Arbeitsexemplar so große Umarbeitungen vorgenommen, hinten auch noch weitere Seiten eingeschrieben, dass das Stück, das eigentlich eine Tragödie war, wurde dann durch seine Umarbeitung zu einer Komödie. Also das ist faszinierend, wenn man ihm da quasi über die Schulter schaut und dann sieht, was er da alles ändert, was er jetzt anders haben will. Und dann kommt da ein ganz anderes Stück raus, ein ganz anderes Werk.
Was sagt uns denn die Ausstellung als Ganzes zum Buch als Kulturgut und zur Bibliothek vielleicht auch als ja, identitätsstiftender Sammlung?
Ja, das kann man da durchaus erspüren, wenn man solche Bibliotheken oder Beispiele aus diesen Bibliotheken sieht, die von den Künstlerhänden stammen und wie da drin gearbeitet worden ist, was damit gemacht worden ist, dass man da erspürt, wie wichtig das Buch war und auch ja weiterhin auch für die Künstler ist. Wir haben ja auch einen kleinen Interviewfilm in der Ausstellung von Künstlern und Akademiemitgliedern, die dann beschreiben, was bedeutet für sie heute ihre Büchersammlung, das Buch, was fangen sie damit eigentlich noch an, gerade in Zeiten, wo die elektronischen Medien überwiegen oder wo die halt ganz stark im Kommen sind, hat das Buch da überhaupt noch eine Bedeutung für sie? Und da ist es durchweg, auch bei Katrin Röckler zum Beispiel oder Enno Poppe, durchweg sagen die, das ist für sie eine ganz wichtige Inspirationsquelle, das Buch muss man in die Hand nehmen können und damit arbeiten können. So ein elektronisches ist eigentlich nur gut, um was zu recherchieren, um was nachzuschauen. Aber das eigentliche Lesen, das eigentliche Aufnehmen von Werken und Literatur, das funktioniert nur über das gedruckte Buch, über das haptisch, was man in der Hand hat und anfassen kann.
Susanne Thier über die Ausstellung Erlesene Bibliotheken in der Akademie der Künste, die morgen eröffnet. Außerdem kann man morgen auch einen Blick in die Archive werfen. Ja, und in Berlin wurden gestern die Lolas vergeben. Beim 69. Deutschen Filmpreis war Andreas Dresens Film über den DDR-Liedermacher Gundermann mit 6 Auszeichnungen der große Gewinner.
Dass wir so abräumen hier, das hätte ich nie gedacht und das finde ich auch ganz toll. Wir sind mit dieser Geschichte genau jetzt in dieser Zeit offensichtlich willkommen und es gibt ein Bedürfnis, so über die deutsch-deutsche Vergangenheit zu reden und so auch über die DDR vielleicht nochmal neu zu diskutieren. Ne?
Sagt Regisseur Andreas Dresen. Auch Wolfgang Fischers Film Styx über eine Seglerin, die auf ein Flüchtlingsschiff trifft, war mit 4 Lolas sehr erfolgreich. Außerdem wurde Caroline Links Der Junge muss an die frische Luft ausgezeichnet. Für die 3 besten Filme gibt es insgesamt 1,3 Millionen Euro. Imposant. Und imposant war auch die Länge der Verleihung. 4 Stunden dauerte die Show, länger als die Oscars im Februar. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Susland. Was will der Deutsche Filmpreis denn eigentlich sein?
Tja, gute Frage. Also der Oscar ist ja dieses Jahr kürzer geworden, der Filmpreis länger.
Vielleicht, 3 Stunden.
Genau, vielleicht versucht der Filmpreis dem Oscar Konkurrenz zu machen. Die Akademie, die wurde ja gegründet, den Filmpreis gibt es lange, die Akademie erst 15 Jahre, die wurde ja gegründet, um sozusagen eine deutsche Academy zu sein. Der große Unterschied, den haben Sie schon genannt, das ist eben der, dass es Geld gibt. Und das Geld ist Kulturförderung aus dem Etat von Staatsministerin Grütters. Insofern kann man das nicht vergleichen, zumal die Filmemacher sich hier selber gewissermaßen fördern und mit Geld beschenken. Ich glaube, man versucht, ein bisschen verzweifelt fast, Glamour zu erzeugen. Ich fand nicht, dass dieser Glamour richtig gut funktioniert. Das ist selten so ganz locker. Man ist sehr nett zueinander. Man ist nicht wirklich boshaft. Kunst muss aber auch ein bisschen boshaft und streitbar sein. Und das sieht man auch an den Filmen, wobei die nicht schlecht sind, die ausgezeichnet wurden. Aber so richtig gut sind sie vielleicht auch nicht.
Ja, welche Filme haben denn überhaupt eine Chance und welche nicht?
Ja, also bei den Preisverleihungen, die Nominierten, klar. Und was wird nominiert? Die Akademie nominiert ja vor. Da kann man schon mal sagen, dass man gut verbandelt sein muss. Es haben eigentlich überhaupt keine Filme irgendeine Chance, die nicht schon von der deutschen Filmförderung gefördert wurden. Es gibt aber natürlich solche Filme. Studentenfilme haben keine Chance. Sperrige Filme haben eigentlich auch keine Chance, wenn wir schauen. Es gibt jedes Jahr wieder Streit, wer da nominiert ist und wer nicht. Irgendwie ist das auch langweilig, aber es ist noch immer wieder der gleiche Typ Film, der nicht nominiert wird, nämlich das Sperrige, das Intellektuelle, Filme eben von Newcomern, von unbekannten Namen oder mit unbekannten Schauspielern, Arbeiten mit Laien, was Improvisiertes und natürlich auch Filme von Frauen haben gar nicht so viel Chancen. Da wird viel geredet von Diversity und davon, dass Frauen jetzt doch auch genauso viel Filme machen sollen. Aber wenn wir auf die Nominierungen gucken und auf die Preise gestern, Caroline Link, das ist die eine, die als Regisseurin einen Preis bekommen hat und die hat ja nun auch schon vor 15 Jahren einen Oscar gewonnen und ist in dem Sinn auch bekannt. Also solche Filme haben Chancen, man muss gut verbandelt sein und es ist schon ein Kino der Lobbyisten, der Förderer, ein Kino der Macht, während Filme ja auch immer ein bisschen Gegenmacht und Widerstand sein sollten.
Jetzt haben Sie das eigentlich auch schon durch die Blume gesagt, die Auszeichnungen, die machen den Eindruck, als ob man ja alles richtig machen wollte. DDR-Geschichte, Flüchtlingsfrage, wenn man sich jetzt mal die Nominierungen anschaut, was ergibt sich da insgesamt für ein Bild?
Ja, es ist auf der einen Seite schon vielfältig, das muss man sagen. Also ein Film, und das ist ja auch interessant, die Akademie besteht aus den gleichen Leuten, 2000 Leute und ungefähr 1000 davon sind Schauspieler und die finden offenbar gleichzeitig einen Film gut wie Gundermann, Kostümfilm über den Osten, dann einen Film, der hochpolitisch ist, hochengagiert, der sehr avantgardistisch ist in der ganzen Ästhetik, nämlich Styx von Wolfgang Fischer, wobei wir nicht auch dazu sagen sollten, vielleicht, dass Wolfgang Fischer ja ein Österreicher ist. Der hat nur mit deutschem Geld den Film gemacht. Und dann haben wir Caroline Link, eine Bestseller-Verfilmung, H.P. Kerkeling, Der Junge muss in die frische Luft, ja, Komödie. Also die 3 Filme haben wenig miteinander zu tun, ästhetisch gar nichts. Das, was sie vielleicht verbindet, sind Inhalte, wie Sie schon gesagt haben, gesagt haben, wo man nichts falsch machen kann. Also es ist allgemein so, und ich würde das Inhaltismus nennen, das prägt den deutschen Film. Man hat wenig Empfinden für die Form und interessiert sich auch nicht so wirklich dafür, mal radikale neue Formen oder Stile zu finden oder eine Ästhetik auf die Leinwand zu bringen, die ein bisschen verstört oder auch nur mitreißt, die einen Sog entwickelt. Die Serien, selbst die deutschen Serien, sind da viel weiter als das deutsche Kino. Das ist, glaube ich, ein Defizit, mit dem man sich unter anderem auf alle Fälle beschäftigen muss.
Das Kino ist ein Seelenort, das sagte gestern Kulturstaatsministerin Monika Grütters anlässlich der Verleihung des Deutschen Filmpreises. Was hören Sie denn daraus?
Ja, das klingt ja sehr schön. Vielleicht ein bisschen zu schön, fast so ein bisschen nach spießiger Gartenlaube. Das, was ich da raushöre, ist unter anderem auch, dass das Kino funktionalisiert werden soll. Und ich bin nicht sicher, ob Frau Grütters sowas eigentlich auch genauso über das Theater, die Literatur oder die Malerei sagen würde. Kino muss immer in Dienst gestellt werden. Da sind wir wieder beim genannten Inhaltismus. Aber also dabei, dass das Kino eigentlich irgendwie politisch wichtige Dinge bebildern soll. Mehr höre ich da nicht aus. Ich höre nicht den Willen zum Sperrigen, zum Irritierenden, zur wirklichen Kunst. Und so wird das nichts mit dem deutschen Kino international.
Fazit: Es läuft nicht ganz so rund, sagt unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland anlässlich der Verleihung der 69. Deutschen Filmpreise gestern Abend in Berlin. Vielen Dank. Viele Architekturprojekte und auch Ausstellungen haben sich in den letzten Jahren mit dem Thema der Wohnungsnot im urbanen Raum beschäftigt. Aber auch schon vor 100 Jahren hat man dafür schon nach Lösungen gesucht. Besonders viel Beachtung bekam dabei ein Reformprojekt aus Wien, das eine grundlegende Verbesserung der Lebensbedingungen für Arbeiterinnen und Arbeiter im Blick hatte. Eine Ausstellung in Wien, im Wien-Museum Musa, zeigt nun, wie fortschrittlich das Projekt Design, Geschlechtergerechtigkeit, Erziehung und Lebensalltag in Einklang zu bringen versuchte. Beatrix Novi berichtet über das rote Wien.
Besonderes Jahr, denn nur wenigen Tagen am 4. Mai jährt sich die erste freie Gemeinderatswahl in Wien zum 100. Mal.
Für deutsche Ehrengäste aus Gewerkschaft und Sozialdemokratie muss Wien am 1. Mai immer ein herzerwärmender Anblick sein. Noch nach 100 Jahren und trotz der vielen Federn, die die langzeitregierende SPÖ inzwischen lassen musste, strömen Tausende aus den Bezirken über autofreie Ringe zum Rathaus. Dort, im Ausweichquartier eines einzigen, allerdings geräumigen Saals, der Volkshalle, erinnert das im Umbau befindliche Wien-Museum an die kurze Glanzzeit des Roten Wien, dessen Erfolg bis in die Gegenwart trägt. 1934 ging es im gewaltsamen Ende der Ersten Republik unter. In den 80er Jahren wurde es wieder entdeckt, beforscht, historisiert. Die Gemeindebauten, sichtbares Erbe seines gewaltigen Wohnbauprogramms, sind längst in den Kanon der Wiener Sehenswürdigkeiten integriert. Kein Fremdenführer ohne Karl-Marx-Hof. Auf extra großen Tafeln an den Saalwänden oben schweben die Fotografien der Arbeiterwohnpaläste leitmotivisch über allem. Denn Wohnungsbau und Wohnreform waren das Herzstück des Roten Wien. Sie retteten die besitzlosen Massen aus unvorstellbaren Verhältnissen, während das bürgerliche Lager gegen die neuartige Wohnbausteuer wütete, mit der sie finanziert wurden. In Wahrheit war alles halb so wild, behauptet Kurator Werner Michael Schwarz.
Diese Vermögenssteuern, wenn man sie jetzt so zusammenfassen möchte, sind keineswegs so dramatisch. Ja? Also das hat keinen bürgerlichen Haushalt irgendwie in die Bredouille gebracht.
Aber darauf kam es gar nicht an in den republikweit immer schärfer werdenden Antagonismen von rechts und links. Auch das liberale Bürgertum hatte seine Vorbehalte gegen den Sozialismus, ergriff aber zunehmend Partei für das umfassende Experiment des Roten Wien, das so viele seiner eigenen Lebensreformentwürfe realisierte. Nur ging es jetzt um proletarisches Selbstbewusstsein und Arbeiterkultur. Weil das Rote Wien die Dokumentationsmöglichkeiten seiner Zeit zur propagandistischen Selbstdarstellung nutzte, gibt es auch viele bewegte Bilder zu sehen. Ein Stummfilm zeigt die zu überwindenden Verhältnisse am Beispiel der gehetzten Arbeiterfrau. Ein anderer den kommunalen Arzt im modernen Spital bei der Untersuchung einer Lungenkranken. Gefilmt wurden auch die wilden Siedler, die der Roten Gemeinde mit ihren kleinen Häusern nach dem Ersten Weltkrieg zunächst verdächtig kleinbürgerlich vorkamen, dann aber gefördert wurden, mit Adolf Loos als Chefarchitekt. Von der Wiege bis zur Bahre das Arbeiterleben begleiten, darum ging es. Mütterkurse und Reformkindergärten im Gemeindebau, kindgerechte Schulen, heraus aus dem pädagogischen Zellengefängnis. Arbeiterfotografie, Büchereien, Sport, Gesundheitsfürsorge, Hygiene. Wer sich seinen Lebtag nicht gewaschen hat, der kommt zu uns ins Amalienbad. Das Amalienbad am Reumannplatz ist bis heute ein Schmuckstück kommunaler Bautätigkeit in einer ausgesprochen bäderreichen Stadt, der regelmäßig höchste Lebensqualität attestiert wird, was sie nun unter den Druck von anlagesuchendem Kapital bringt, während Frustrationen sich am Thema Einwanderung festmachen und Konflikte nähren.
Also so gesehen, viele unserer Ideale sind eigentlich noch relativ nahe an dem Roten Wien. Und das, was uns vielleicht am stärksten fehlt, ist ein bisschen so der Möglichkeit sind. Ja. Und das ist auch das, was uns am Roten Wien fasziniert, dass vor allem in der Frühphase so vieles einmal zunächst neu gedacht wird, neu debattiert wird, neu probiert wird.
Sagt Werner Michael Schwarz und verweist damit auf aktuelle Diskurse zur gerechten Stadt. Einer davon wird im Katalog geführt. Der ist ein Schwergewicht, aber es lohnt sich. Auch wenn die Ausstellung reichlich passend zu den spätestens nächstes Jahr anstehenden Gemeindewahlen herauskommt, sie ist kein Aufguss früherer Darstellungen, sondern nähert sich Fragen von heute. Ausführlicher kommt die Rolle der Frauen zur Geltung, wird der Antisemitismus in der damaligen Sozialdemokratie behandelt, der Hygienebegriff der Reformer im Zeitgeist der Eugenik kritisch beleuchtet oder an die Schicksale vertriebener Gemeindebaubewohner erinnert. Zu sehen ist auch das Titelblatt der rechtsgerichteten Zeitung Freiheit mit dem triumphierenden Bericht über das besondere Badezimmer, das ein sozialistischer Stadtrat in seine Gemeindebauwohnung hatte einbauen lassen. Eklatantere Beispiele linker Verfilzung von damals haben sich aber offenbar nicht gefunden.
Beatrix Novi über die Ausstellung Das Rote Wien, die im Musa und bis November auch an verschiedenen damaligen Projektorten, zum Beispiel dem Karl-Marx-Hof, zu sehen sein wird. In Paris konferierten bis heute Wissenschaftler und Diplomaten bei einer UN-Konferenz zum Thema Artenschutz. Die globale Biodiversität sei mindestens so bedroht wie das Klima, hieß es zum Auftakt. Der Verlust an Vielfalt ist aber nicht nur ein Phänomen, das in der Natur zu beobachten ist, sondern auch in der Kultur. Bei der abnehmenden Vielfalt von Büchern oder Filmen zum Beispiel, wie wir das heute in dieser Sendung schon thematisiert haben. Der Islamwissenschaftler Thomas Bauer hat letztes Jahr ein kleines Reklambuch mit dem Titel »Die Vereindeutigung der Welt« über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt geschrieben. Und ich habe Thomas Bauer vor der Sendung gefragt, welche kulturelle Vielfalt denn gemeint ist.
Es sind viele Arten von Vielfalt, die weniger werden. Und das hat auch jeweils unterschiedliche Ursachen. Wobei, so unterschiedlich sind sie vielleicht nicht, weil meistens steckt doch sowas wie Kapitalismus dahinter. Aber neben der Vielfalt in der Natur, neben den abnehmenden Zahl der Tierarten und Pflanzenarten, gibt es ja auch Kulturgemachtes. Also zum Beispiel, dass es immer weniger Sprachen und Dialekte gibt. Das hat vor allem zwei Gründe. Der eine Grund ist die Globalisierung, die natürlich dafür sorgt, dass sie die großen Sprachen eher ausbreiten und auf Kosten der kleinen. Das andere ist aber, dass es auch von den Menschen so gewollt wird. Wie überhaupt, das ist ja eigentlich der Kernpunkt meines Buches, ich weniger aufzählen möchte, was alles an Vielfalt weg ist, sondern danach frage, warum man das so hinnimmt, auch über das Artensterben. Und was nun die Dialekte und Sprachen und Kulturen angeht, so war es vor allem auch oder ist immer noch der Nationalismus, der dafür sorgt, dass es heute viel weniger gibt. Wenn Sie bedenken, dass noch bis zum Ersten Weltkrieg Istanbul eine Stadt war, die noch nicht mal eine muslimische Bevölkerungsmehrheit hatte und es heute kaum mehr Minderheiten in der Türkei gibt, dann liegt das gar nicht an der Religion, sondern am Nationalismus. Nicht dieses ein Volk, eine Sprache, eine Religion. Diese Vereinheitlichungstendenzen sehen Sie ja weltweit und nimmt heute nicht ab.
Jetzt haben Sie den Kapitalismus angesprochen. Was wir ja feststellen, ist, dass wir mit einer immer größeren Vielfalt, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, eigentlich umgeben sind. Also wir haben eine unglaubliche Auswahl, nicht nur einfach an Produkten, sondern auch an Identitäten zum Beispiel. Was ist das für ein Widerspruch?
Der Kapitalismus gibt uns natürlich einmal, das ist nicht verwunderlich, eine immer größere Zahl an Konsumgütern an die Hand. Er führt aber auch zu einem Widerspruch, weil er das Individuum in eigentlich zwei Rollen hineindrängt. Die eine Rolle ist die des Konkurrenten, der sich gegen die anderen durchsetzen muss. Und das andere ist die Rolle des Konsumenten, in dem der Mensch dann zu sich selbst kommt, zu sich selbst findet. Und diese Haltung geht natürlich auch auf Kosten unserer sozialen Kontakte. Also das heißt, Menschen sind ja von Natur aus auch soziale Wesen, die einander helfen, etc. Das ist aber eine Haltung, die im Kapitalismus nicht erzieherisch gefördert wird, sondern eher im Gegenteil. Man findet sich also als Konsument wieder, horcht in sich hinein. Heute horchen alle Menschen dauernd in sich hinein und fragen nach ihren Bedürfnissen oder nach ihrer Authentizität. Und das ist dann der große Bezugspunkt, den wir haben. Nach außen schauen auf und sich an Vielfalt erfreuen, das macht eher Angst, eher Unruhe. Also auch Meinungsvielfalt zum Beispiel macht vielen Menschen heute eher Unruhe.
Ja, da würde ich gerne einhaken, denn das ist ja etwas, was wir tatsächlich nicht nur im politischen Bereich erleben, sondern durchaus auch in der Kultur zurzeit sehr stark erleben, dass Meinungsvielfalt nicht gewünscht ist und dass es auch in der Kultur doch einen sehr starken Drang dazu gibt, zu vereinheitlichen und Ambiguität, Mehrdeutigkeit nicht zuzulassen. Woher kommt das?
Ja, Kunstwerke müssen eigentlich mehrdeutig sein, sonst sind sie ja keine Kunstwerke. Aber wir haben heute schon auch die Tendenz, das als Kunst zu bezeichnen, was gar nicht mehrdeutig ist. Zum Beispiel politische Aktionen, die ich oft sehr gut finde, die aber heute uneingeschränkt einfordern, Kunst zu sein, ohne mehrdeutig zu sein.
Zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit.
Das ist ein schönes Beispiel, natürlich. Auf der anderen Seite haben wir heute in Bereichen, ja, in erster Linie ist es wohl der kulturelle Bereich, aber auch im Bereich wie Religion und so, wo sich ein rigoroser Moralismus breit macht, quasi als Kompensation dazu, dass man Widerspruchsfreiheit anderswo nicht herstellen kann. Also in allen sozusagen kapitalistisch relevanten Bereichen kann man das nicht oder will man das nicht. Also jeder weiß, dass er nicht einen Billigflug nehmen sollte am Wochenende. Man macht es aber trotzdem. Das ist natürlich auch ein Widerspruch, aber den drückt man weg. Stattdessen kommt der Moralismus, dieser böse Mensch verwendet kein Gendersternchen, dieser Maler hat mal was Antisemitisches gesagt. Hier macht sich jetzt eigentlich eine Radikalität der Eindeutigkeit bemerkbar, die ja nicht auf Kosten von irgendetwas geht. Ich nehme mir ja nichts weg, wenn ich sage, diesen Maler darf man nicht mehr aufhängen.
Also ich vermute mal, Sie spielen auf Emil Nolde an.
Ja.
Das war ja doch sehr prominent in den Medien, dieses Beispiel, die Bilder im Kanzleramt. Und von Emil Nolde weiß man, dass er ein Verehrer Hitlers war und dass er eindeutig Nationalsozialist war. Und letztendlich verdeutlicht dieses Beispiel ja vielleicht ganz gut das Dilemma, das wir schon lange haben zwischen Werk und Künstler. Also der Künstler, der moralisch oder politisch gefehlt hat. Ist das etwas, was wir heute weniger gut ertragen als, sagen wir, vor 50, 100, 200 Jahren?
Ich glaube schon. Nun muss man sagen, dass Nolde tatsächlich ein schlimmer Finger war. Ja? Also man sollte das durchaus aufarbeiten, das muss man machen in diesem Fall. Aber heute nimmt das schon teilweise Züge an, die weit über das hinausgehen, was bisher üblich war. Das geht dann auch bis zur Verleumdung von einzelnen Künstlerpersönlichkeiten, die missverständliche Sachen gesagt haben und dann heute in bestimmte Ecken gestellt werden. Das gilt für alle ideologischen Richtungen gleichermaßen. Und das hängt auch damit natürlich zusammen, dass die Bewertung der Kunst nach rein innerkünstlerischen, also etwa nach ästhetischen Kriterien, heute immer mehr zurückgeht und man stattdessen lieber diese eindeutig herstellbaren Kriterien der moralischen Makellosigkeit, der ideologischen Richtigkeit stattdessen anwendet.
Trotzdem nochmal nachgefragt, weil sicher die Aufarbeitung wichtig ist und die Auseinandersetzung mit einem problematischen Künstler, der trotzdem vielleicht ein gutes Werk geschaffen hat. Müssen wir diesen Widerspruch trotzdem aushalten, dass es möglicherweise ein gutes Werk und einen problematischen Künstler gibt?
Es wird ja seit langem diskutiert, zum Beispiel auch im Falle von Richard Wagner, wo meines Erachtens Reich Ranitzky das Beste gesagt hat, was man dazu sagen kann. Er sagte, es mag sympathischere Menschen geben als Richard Wagner, allein sie haben den Tristan und die Meistersinger nicht komponiert. Aufarbeiten ist absolut wichtig und es wird ja auch gemacht. Ich wüsste jetzt keinen bedeutenden Musiker, Künstler etc., dessen Vergangenheit nicht nachdrücklich, nachhaltig aufgearbeitet wird.
Jetzt müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz darüber sprechen, dass Sie ja Islamwissenschaftler sind und möglicherweise vielleicht nicht sofort auf der Hand liegt, wie Sie zu diesem Thema kommen, zu einer Analyse des Verlustes an Mehrdeutigkeit. Sie schreiben aber auch in Ihrem Buch, dass Europa eigentlich in der Geschichte immer schon eher ein Sonderfall war und zum Beispiel islamisch geprägte Länder, was Ambiguität, was Mehrdeutigkeit, ja, was Vielfalt angeht, da eigentlich viel fortschrittlicher waren.
Ich habe mich ja vor allem mit den früheren Jahrhunderten der Geschichte islamischer Kulturen, vor allem arabischsprachiger, beschäftigt und etwa Ägypten und Syrien von 1000 bis 1500. Und da stellt man fest, dass die Menschen unglaublich ambiguitätstolerant waren und oft in einer einzigen Person es möglich war, Weingedichte und homoerotische Liebesgedichte zu dichten und andererseits ein sehr, sehr frommer Religionsgelehrter zu sein. Und das zieht sich durch die ganze Gesellschaft in ganz viele Bereiche. Und das ist jetzt ja ganz offensichtlich nicht das, was dem heutigen Islambild entspricht. Und da war nun meine Beobachtung, dass wir eine ganz, ganz starke Abnahme an Ambiguitätstoleranz in islamischen Gesellschaften haben, vor allem während des 19. und 20. Jahrhunderts. Und dann tut sich da natürlich die Frage auf, wie war es denn dann in Europa? Und da haben wir das einmal die Zeit der Reformation und der Religionskriege zu einem Rückgang an Ambiguitätstoleranz geführt haben, weil man wollte dann doch Positionen, die eindeutiger sind, die überprüfbarer sind. Und der nächste Schritt ist dann natürlich die Aufklärung und die Französische Revolution. Aber dann kam eben dazu, dass in der ohnehin schon unter Bedrängnis stehenden Ambiguitätstoleranz in Europa dann auch noch eben der Kapitalismus kam, der auch allem einen genauen Wert zuweisen kann, in dem alles so viel wert ist, wie es halt kostet.
Der Höhepunkt an Ambiguitätsintoleranz wurde ja im Grunde genommen im 20. Jahrhundert mit den diversen verbrecherischen totalitären Absolut. Systemen erreicht. Ja, und ja, Sie zitieren an einer Stelle Sigmund Baumann, der gesagt hat, Ambiguität ist das einzige Mittel gegen die zerstörerische Kraft der Moderne.
Ja, das 20. Jahrhundert. Es hat so einen merkwürdig positiven Klang, weil es eben die Moderne ist. Und wir verbinden es gerne mit allen möglichen Befreiungsdingen, die es natürlich auch gegeben hat. Es ist aber eben andererseits auch die Zeit der Diktaturen, der Völkermorde, und zwar ja weltweit, und die Zeit noch eines sehr, sehr scharfen Kolonialismus und von Kolonialkriegen. Da steigert es sich wirklich. Ich bin aber nicht sicher, ob das jetzt sozusagen nach dem Schock von zwei Weltkriegen auf Dauer anders ist. Im Moment scheinen die Zeichen wieder eher in Sachen weniger Ambiguitätstoleranz zu gehen. Und da sehen wir ja auch Entwicklungen, ich erwähne nur künstliche Intelligenz, die ja mit einer Hoffnung oft verbunden sind, dass Maschinen endlich diese schreckliche Ambiguität überwinden und eindeutige Dinge tun.
Ja, Maschinen entscheiden nach 0 und 1 sozusagen.
Ja,
da gibt es nicht viel Auswahl.
Ja, sicher. Natürlich, die Digitalisierung, die eben nur 0 und 1 kennt, ist eben kein Werkzeug, um unbedingt Ambiguität zu steigern.
Der Islamwissenschaftler Thomas Bauer über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt in der Kultur. Und in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg schauen wir jetzt nach Berlin zum Theatertreffen.
Genau, und das wurde mit Simon Stones Hotel Strindberg eröffnet. Eine preisgekrönte Inszenierung des Wiener Burgtheaters, in der vor allem Caroline Peters und Martin Wuttke brillieren. Über mehr als 4 Stunden tobte im Haus der Berliner Festspiele der Kampf der Geschlechter, deren Protagonisten allesamt aus dem erzählerischen Kosmos des Dramatikers August Strindberg stammen. Strindberg war angeblich in jüngeren Jahren Feminist, später eher wahnsinnig und wenig frauenfreundlich. Aber das Theatertreffen will demnächst definitiv weiblicher werden. Eine Frauenquote ist eingeführt und das sei einfach nur gut, sagte Schauspielerin Caroline Peters im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Denn das Theater habe ähnlich wie Krankenhäuser eine sehr altmodische Struktur und Männer würden leichter Karriere machen.
Total für eine Quote. Ich glaube auch nicht, dass Frauen einen anderen Blick haben oder dass die dann anderes Theater machen. Die kommen nur seltener zum Zug. Oder wenn eine junge Regisseurin zum Zug kommt, dann ist, sobald die erste Sache daneben geht, ist die raus aus dem Geschäft. Ein Typ hat einen Flop gelandet. Ah, der Arme, na, da helfen wir ihm auf die Füße. Da machen wir einfach so weiter. Der kriegt die nächste Inszenierung, der fängt sich schon wieder. Und ich so, genau, und das wird dann bei einer Quote in Zukunft mit Frauen auch so gemacht. Und dann läuft das ganz normal.
Von den 10 geladenen Produktionen sind in diesem 3 Stücke von überwiegend weiblichen Kollektiven, unter anderem eines von Shishi Pop, die morgen bei uns in den Kulturfragen zu hören sind. Ja, und richtig viel Zeit braucht der Wiederaufbau von Notre Dame. Recht schnell dürfte hingegen die große Orgel wieder betriebsbereit sein. Denn wie es momentan aussieht, ist das Instrument weitestgehend intakt. Nur eine der 8000 Pfeifen ist vom Löschwasser beschädigt, heißt es nun. Olivier Latry, einer der Organisten, der betont, wie wichtig die Orgel für die Kathedrale ist und sagte in einem Gespräch, die Orgel, das sei schlicht und ergreifend die Seele der Kathedrale. Derzeit wird darüber nachgedacht, ein Gerüst um die Orgel drumherum zu bauen, damit sogar noch während der Bauarbeiten gespielt werden kann.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurweg. In den Informationen am Abend mit Daniel Heinrich gleich mehr zu den Raketenangriffen, die aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden. Alle Beiträge dieser Sendung Kultur heute können Sie auf der Deutschlandfunk-Seite sehen oder in der Mediathek, in der Audiothek-App. Ich bin Anja Reinhardt. Tschüss und einen guten Abend.